Hallo Welt! Das Thema der Woche: Indie-Games zwischen Authentizität und Antimodernismus mit Jesper Juhl. Indie-Games sind beständigen Konflikten und Widersprüchen ausgesetzt. Sie beanspruchen einerseits eine Demokratisierung der Spielkultur und wollen zugleich sich vom Massenmarkt abgrenzen. Sie streben nach Progressivität und sind zugleich nostalgisch. Sie fordern mehr Diversität für die Branche und bringen zugleich eine Fixation auf konventionelle Autorenfiguren mit sich. Wir haben Jesper Juhl zu Gast, der in seinem kürzlich erschienenen Buch Handmade Pixels all diese Themen ausführlich behandelt. Außerdem sprechen wir über die aktuelle Preseason von League of Legends, über den deutschen Computerspielpreis und die Eisenschmiede. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Episode 166 mit
Natascha Baldow
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist Sonntag, der erste Advent, und wir in weihnachtlicher Stimmung bringen euch etwas Besinnlichkeit ins Ohr.
Wenn uns die epilepsiegefährdende Weihnachtsbeleuchtung deiner Nachbarn nicht vorher ins Grab bringt, ja.
Ich frage, bist du so ein Mensch, der weihnachtlich dekoriert und also elaborierte Beleuchtungssysteme installiert?
Nee, leider gar nicht. Also ich liebe Weihnachtsbäume, Weihnachtsbaumdeko, das finde ich toll. Aber mir jetzt hier so ein in rasanter Geschwindigkeit blinkendes Ding ins Fenster zu hängen, das brauche ich jetzt nicht.
Das ist auch Podcast unter erschwerten Umständen eigentlich. Weil wenn man,
ja, eigentlich ja.
Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn wir hier aus dem Fenster schauen, dann gucken wir direkt auf das Nachbarsfenster und da springen die ganze Zeit Lichtfarben hin und her.
In sehr schneller Geschwindigkeit.
Das ist nichts für fotosensitive Epileptiker.
Nein.
Wie läuft's bei dir? Laufen Weihnachtsvorbereitung, Black Friday-Deals abgeräumt.
Ach, ich war gestern beim Mediamarkt, Stefan, und ich hatte wieder ganz, ganz sehnsüchtig die Switch in der Hand.
Ich war heute beim Mediamarkt und ich habe gesehen, die Switch, glaube ich, für 280 oder so. Also verhältnismäßig günstig.
Mit Spiel?
Nein. Ohne.
Ja, gut.
Ohne. Ich glaube, ich habe sie ja damals für 300 gekauft.
Die erste oder die zweite Generation?
Die New Generation, ja. Also die zweite. Es gibt aber auch, glaube ich, die erste gar nicht mehr im Handel.
Ja, ich habe nämlich bei Kotaku, glaube ich, gelesen, dass man aufpassen soll mit Switch-Deals, Black-Friday-Deals, weil das wäre ganz oft die ältere Generation mit dem schwachen Akku.
Ja, wenn ihr, liebe Leute da draußen, das identifizieren möchtet, dann müsst ihr darauf achten, dass die Verpackung der neuen Generation hat einen roten Hintergrund, die der alten Generation hat einen weißen Hintergrund. Da steht auch nichts von irgendwie neuer oder alter Generation drauf. Und ich glaube tatsächlich auch, die Joy-Cons sind anders positioniert. Ich glaube, die sind auf der neuen Verpackung sind sie rechts und auf der alten sind sie links. Und das ist die einzige Art und Weise, wie man das erkennen kann. Ansonsten sind die preislich eigentlich auch identisch.
Ja, was ich sehr schade finde, weil natürlich, ich möchte ja gerne die Version mit mehr Akku. Deswegen hätte ich mich auch, glaube ich, gar nicht an solche Deals getraut, sondern würde wieder weiterhin, wie das eigentlich geplant ist, bis zum nächsten Jahr warten, bis zu meinem ersten tollen neuen Monatsgehalt. Und wenn dann da so ein bisschen mehr auf dem Zettel steht, dann gibt's eine Switch.
Ja, also kann ich auch durchaus, nach wie vor durchaus empfehlen. Ich habe großen Spaß mit der Switch.
Ach, ich hätte auch großen Spaß mit der Switch. Ich werde mir auch eine kaufen, im Februar.
Wobei ich auch sagen muss, also dass sie hat ja auch schon so ihre technischen Macken. Darüber hatte ich dann schon mal gesprochen, als ich mir die Switch damals gekauft habe. Also was so irgendwie 5.1 Surround Sound und solche Geschichten angeht, ist es ja schon auch irgendwie dann nochmal eine SD-Karte mit dazu kaufen und so weiter, weil der Festplattenspeicher ja relativ gering ist. Also da fällt einiges an. Ich war übrigens dieses Mal, ich gehe im Sommer relativ häufig laufen und jetzt habe ich immer das Problem im Winter, wenn es kalt wird, dann habe ich keine Lust dazu, laufen zu gehen, weil ich es nicht mag, unter der Kleidung zu schwitzen. Und du, Natascha, hast mir ein Fitnessstudio empfohlen.
Oh ja.
Und ich habe das tatsächlich wahrgenommen, dieses Angebot. Und war jetzt in dem Fitnessstudio, dessen Namen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen müssen. Und hab da so ein bisschen trainiert. Und das war ganz schön eigentlich.
Ja, sag ich
also
doch.
Also mir tut auch alles weh jetzt. Das ist irgendwie eigentlich ganz, ganz angenehmes Gefühl. So ein bisschen so eine latente Schwere. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da auch jetzt so ein, eigentlich bin ich da sehr vorsichtig immer mit solchen Verträgen, aber das war, glaube ich, das ist, glaube ich, ein relativ gutes Angebot.
Ja, ich glaube, zumal momentan noch ein Angebot läuft, dass man, glaube ich, im November und Dezember gar nichts bezahlt, ne? Sondern 2 Monate irgendwie for free trainiert.
Ja, genau, man kann irgendwie so eine Aufnahmegebühr streichen lassen. Ich habe auf jeden Fall, der Grund, warum ich das erzähle, ist, dass ich anekdotisch einfach nur den Gedanken mit in den Podcast bringen wollte, dass ich bin eigentlich so ein Mensch, der ein bisschen eine Abneigung gegen Fitnessstudios hat. Ich mag es lieber draußen in der Natur zu sein, ich mag es lieber draußen zu laufen und dann denke ich mir, gut, irgendwie so ein paar Liegestütze und Crunches und sowas, das kann ich auch zu Hause auf dem Fußboden machen, aber habe jetzt schon auch gemerkt, dass das schon ganz nett sein kann, wenn man dann so einen spezifischen Ort hat, an dem man geht, wo irgendwie die ganzen Geräte zur Verfügung stehen, mit denen man auch spezifische Muskelpartien trainieren kann. Kurse habe ich jetzt halt noch keine mitgemacht. Und ich bin aber auch einmal durch so eine Ecke gelaufen. Da gibt es diese Ecke, die Eisenschmiede.
Die Eisenschmiede, ja.
Ich war erst verängstigt, weil dann sind dann natürlich die ganzen Muskeldudes, ne, sind dann da in der Eisenschmiede. Und ich war erst verängstigt und habe mich dann aber doch getraut, weil ich wollte dann, wenn dann schon dachte ich, bevor ich hier irgendwie einen Vertrag unterschreibe, will ich mir alles mal anschauen. Ja, jetzt vielleicht außer den Damenbereich. Und dann bin ich in die Eisenschmiede gegangen und da waren also lauter Leute, die waren dann irgendwie jetzt gar nicht unbedingt größer als ich, aber um ein Vielfaches breiter als ich, so wie mein Oberschenkel so als Oberarm hatten die.
Ja, und jetzt stell dir vor, du hast ja den Kursraum sicher gesehen.
Ja, gibt es einen Kursraum, ja. Mhm.
Und die Türen des Kursraums waren zu Beginn dieses Fitnessstudios aus Glas. Und okay, es gibt eine Tür, die zum Wartebereich geht, wo ja heute noch eine Glasscheibe zumindest drin ist. Und es gibt eine Tür, die geht zur Eisenschmiede. Und die war nun auch komplett verglast. Du kannst dir das Event vorstellen, wenn wir dort im Zumba-Kurs waren und die halbe Eisenschmiede vor dem Glasfenster hing und sabberte. Es war nicht schön. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass sie diese Tür ausgetauscht haben.
Ja, das ist auch, also das ist schon toll. Es ist auch irgendwie ganz gut, ich weiß, du kennst ja den Frauenbereich dort. Ja. Ich kenne ihn ja nur von außen, aber ich finde es irgendwie auch ganz cool, dass es einen scheinbar relativ großen Frauenbereich gibt. Also das ist auf jeden Fall was, wo man vielleicht, wenn man irgendwie eine junge Dame ist und darüber nachdenkt, in ein Fitnessstudio zu gehen, durchaus mal darauf achten kann, weil das wahrscheinlich sich langfristig insbesondere auszahlt, wenn man sich so ein bisschen zurückziehen kann, um zu trainieren.
Das war tatsächlich auch der Grund, warum ich mich dort angemeldet habe, weil dieser Frauenbereich einfach sehr groß und sehr gut ausgestattet ist.
Ja.
Weil in anderen Fitnessstudios, die ich vorher mal mit Probetraining irgendwie abgeklappert hatte, war mir das alles immer zu klein. Das war dann irgendwie irgend so eine Ecke und da standen dann 3 Geräte und dann hieß es, ja, das ist der Frauenbereich.
Ja.
Aber da gibt es halt doch auch schon gut Auswahl und ich bin da eigentlich immer sehr, sehr zufrieden, da ich ja sowieso auch Kurse stärker frequentiere. Kannst du ja mal mit mir zum Zumba gehen, Stefan?
Ja, würde ich gerne machen.
Yeah.
Also Zumba, ich bin eigentlich, ich weiß nicht, ob ich so der Kurstyp bin, weil ich das irgendwie so genieße, wenn ich dann da hingehen kann, kann mir irgendwie meine Kopfhörer aufsetzen und so ein bisschen mein Ding machen, aber ich muss es zumindest ja mal ausprobieren. Wenn es im Preis inbegriffen ist, muss ich auch mal Zumba machen.
Gibt auch eine Sauna, glaube ich, und ein Solarium.
Genau, ja. Genau, Sauna und Solarium. Ich probiere das jetzt einfach in den kommenden Wochen alles mal so ein bisschen aus.
Achtung, in einem halben Jahr bist du so braun wie so ein Ledersofa, ja, ja, total faltig und dreimal so breit.
Ja, und ich trage dann auch immer nur so diese Mini-Unterwäsche, die man so diese professionelle Bodybuilder tragen.
Oh,
auch
ja,
ohne professioneller Bodybuilder zu sein, aber einfach nur der Ästhetik halber. Ja.
Auf jeden Fall.
Was hast du eigentlich gespielt in der vergangenen Woche, Natascha?
Ich habe, ganz große Überraschung, ich habe League of Legends gespielt. Ich spiele momentan wieder relativ viel. Und aus verschiedenen Gründen, unter anderem haben wir neue Zockerfreunde gefunden, irgendwo auf einem anderen TS aufgegabelt, haben festgestellt, hey, wir verstehen uns gut und jetzt...
Kleine Kurz, also Gamespeak Deutsch, deutsches Gamespeak, TS Teamspeak?
Teamspeak, oh ja, Teamspeak. Mhm. Ja, also Teamspeak benutze ich halt eigentlich täglich. Und da kamen irgendwann mal neue Leute auf den Server, auf dem wir normalerweise sind und mein Freund und ich, wir fanden die sehr nett und dann haben wir uns mit denen angefreundet. Jetzt sind wir öfter auf einem anderen Teamspeak-Server, der für mich immer noch sehr verstörend wirkt, weil er ist riesengroß und dort sind nur Männer. Ich habe dort noch nie ein anderes weibliches Wesen gesehen. Aber wir sitzen immer so in unserem kleinen eigenen Channel und fieden fröhlich für uns hin in der Preseason.
Kannst du mir das mal so ein bisschen erklären, weil du hast jetzt schon im Vorgespräch hast auch schon von Preseason erzählt. Ich stecke da in dem ganzen League-Game nicht so drin. Was ist das, die Preseason?
Also du kannst dir vorstellen, jedes Jahr ist quasi eine Season, eine Saison für den E-Sports dann mit Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Und am Ende der Season, die immer Ende des Jahres ist, Season 9 ist jetzt vorbei und nächstes Jahr bewegen wir uns in Season 10. Und in diesem Übergang wird immer ein sehr großer Patch aufgespielt, der viele grundlegende Dinge des Spiels verändert. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum League of Legends nach 10 Jahren immer noch so populär ist, weil es sich eben ständig wandelt und man hat immer das Gefühl, dass man irgendwie ein ganz freshes Spiel jetzt auf einmal hat. Und diese Preseason finde ich tatsächlich auch sehr nett. Es gibt so einige kleine Änderungen an der Karte. Es gibt zum Beispiel jetzt auf der Botlane und auf der Toplane so eine kleine, auf der Mitte, wie so eine Raucherecke. So eine kleine Einbuchtung mit Büschen. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, was man damit machen soll. Also angeblich können gute Menschen damit dann irgendwie irgendwelche Outplays oder so oder Traps aufsetzen. Aber bei mir in meiner Silberstein-Elo, da wird das nicht so hochfrequentiert.
Also das funktioniert so ähnlich auch wie die Fortnite-Seasons im Grunde. Genau. Also so kann ich mir das vorstellen. Ja. Also es ändert sich nicht grundsätzlich ist es an der Spielstruktur, sondern es gibt kleine Änderungen an der Karte. In Fortnite zum Beispiel wird dann mal ein neues Gebiet hinzugefügt und es werden dann auch nochmal Stats ein bisschen verändert.
Beziehungsweise wir haben jetzt eine ganz große Änderung eigentlich. Es gibt auf der Karte 2 Objectives, den Drachen und den Baron. Und es wurde letztes Jahr oder vor 2 Jahren in der Preseason wurde es geändert, dass es verschiedene Drachen gibt, die verschiedene Buffs geben. Da hast du mal Damage oder mal irgendwie mehr Schaden gegen Strukturen oder einen Movement Speed Buff und solche Sachen. Und jetzt ist es so, dass wenn der dritte Drache spawnt, verändert sich die komplette Karte. Und je nachdem, was es für eine Art Drache ist, hat man dann zum Beispiel entweder weniger Wände oder mehr Büsche, in denen man ja unsichtbar ist, oder man hat kleine Windkanäle, in denen man beschleunigt wird. Finde ich sehr interessant. Und die Buffs wurden auch gravierend verstärkt, zumindest der Buff des Elder Drakes. Den habe ich noch nie gesehen, aber ich bin noch dabei, herauszufinden, wie sich das dann in echt anfühlt.
Ist das was, diese Seasons, würdest du sagen, das ist eine gute Möglichkeit, auch für einen Neueinsteiger mit League anzufangen? Weil natürlich, wenn man in so eine neue Season, wenn so eine neue Season beginnt, werden ja auch so zumindest ein paar Karten neu gemischt, würde ich jetzt mal vermuten. Also weil erst auch irgendwie etablierte Spieler sich ein bisschen einstellen müssen auf.
Ja, ich bin ja generell der Meinung, dass League ein sehr einsteigerunfreundliches Spiel ist
das und
dass
ist
man wahrscheinlich
ja
kaum ein Spiel findet, was weniger einsteigerfreundlich ist als League. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand, der das alleine anfängt, das tatsächlich irgendwie durchzieht und erlernt. Also ich glaube, da kommt man entweder über Freunde rein, die das schon können, oder man ist sehr schnell sehr deprimiert und lässt es sein.
Das wäre meine Erfahrung wahrscheinlich.
Ja, vermutlich. Aber ja, prinzipiell glaube ich, aber ist es in der Preseason genauso ekelhafter einzusteigen wie
immer.
Überall sonst.
Ich verbringe meine Zeit unterdessen in einem extrem ruhigen Spiel, nämlich Pokémon. Pokémon Shield, ja, Tootle. Ich habe bin gegenwärtig in der Situation, dass ich die 3 ersten Orden mir erarbeitet habe. Und in den letzten Tagen tatsächlich relativ viel Zeit in der Wild Area verbracht habe.
Was ist das?
Die Wild Area ist sozusagen ein Open-World-Bereich oder Open-World-ähnlicher Bereich. Relativ weitläufig und für meinen Geschmack überraschend leer. Also
okay.
Meine starke Vermutung ist, dass die Wild Area auf Endgame ausgelegt ist. Aber im Grunde ist es so, du kannst die Wild Area frei erkunden. Es gibt unterschiedliche Areale, die unterschiedliche Wetterbedingungen immer haben. Und diese Wetterbedingungen wechseln jeden Tag einmal durch. Sodass du in einem Areal dann irgendwie, wenn es da irgendwie hagelt, dann findest du da eher so Eis- und Schnee-Pokémon. Mhm. Ne? Und dann irgendwie am nächsten Tag kommst du in dasselbe Gebiet, dann regnet es vielleicht, findest du eher Wasser-Pokémon und solche Geschichten.
Das ist aber schön.
Das ermöglicht es eben, dass du immer mal wieder durchgehen kannst und schauen kannst, was für Pokémon eigentlich gerade dort sich befinden. Außerdem ist eine weitere Mechanik, ist, dass dort die Max-Raid-Battles stattfinden. Es gibt da so kleine Höhlen, aus denen so Lichtkegel rauskommen. Und du kannst dann mit diesen Höhlen interagieren, bekommst dafür auch eine Währung, die es noch gibt, das ist aber nicht so wichtig. Und hast dann die Möglichkeit, gegen Riesen-Pokémon zu kämpfen. In Sword und Shield in dieser Generation gibt es ja dieses Phänomen des Dynamax und Gigantamax. Also du kannst quasi, Pokémon können unter bestimmten Bedingungen, also dasselbe Pokémon kann riesengroß werden und hat dann irgendwie so Special Moves und sowas. Und in diesen Max-Raid-Battles ist es dann so, dass ein bestimmtes Pokémon in seiner riesigen Form, in seiner Dynamax-Form erscheint und man mit bis maximal 4 Personen gegen dieses Pokémon kämpft.
Also wie so ein kleiner Raid.
Ja, richtig. Cool. Richtig. Es ist im Grunde wie ein Mini-Raid. Erstmal finde ich jetzt erstmal überraschend einfach. Also es ist dann so nach Sternen gestaffelt, die Schwierigkeit. Ich habe jetzt nur irgendwie 1, 2 und vielleicht 3 Sterne irgendwie mal gemacht. Das ist relativ easy, vor allem wenn man es irgendwie mit 4 Leuten dann zusammen macht. Es gibt aber immerhin die Möglichkeit, dass man tatsächlich kooperativ in so einer Art Boss-Battle kämpfen kann. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, diese Wild Area ist auf Endgame ausgelegt einfach. Ne? Das wird dann irgendwie so. Es ist dann schon ein ganz schönes Gefühl, wenn man irgendwie mit Freunden zusammen sich dann etwas umständlich arrangiert, weil wenn man in Pokémon sich auf irgendeine Art und Weise verbinden kann, du kannst nicht einfach, wie man jetzt normalerweise vermuten würde, wenn du im Nintendo Network, wenn du da irgendwie befreundet bist, einfach miteinander interagieren, das geht nicht. Also nicht so direkt. Man sieht schon gegenseitig so ein paar Posts und so, es ist aber sehr, sehr undurchsichtig, sondern du musst immer einen Linkcode festsetzen, einen 4-stelligen Linkcode, musst den dann der anderen Person schicken und die muss dann denselben Code eingeben und dann wird man quasi gepaired.
Oh.
Und kann auf diese Art und Weise eben Pokémon tauschen, League-Cards tauschen, aber auch kämpfen miteinander, habe ich auch mal gemacht. So einfach mal zum Ausprobieren, so ein Link-Battle.
Apropos Pokémon tauschen, ist denn jemand deinem Aufruf gefolgt? Hast du mit unseren Hörern Pokémon getauscht?
Nee, es hat sich niemand gemeldet. Jetzt fällt mir das erst wieder ein, ich hatte das schon ganz vergessen, aber gut, dass du das sagst. Liebe Leute da draußen, wenn ihr Pokémon Sword habt, dann meldet euch doch gerne bei simon@pixeldiskurs.de und dann können wir Pokémon tauschen. Ich habe jetzt mit 2 Personen schon mal irgendwie Pokémon getauscht und auch ein paar so zum Spaß ein paar Kämpfe ausgetragen. Das ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Ich bin ja in Pokémon jetzt lange Zeit, ich bin raus gewesen einfach und finde es aber doch irgendwie ganz schön, dass es so Möglichkeiten gibt, wie du kannst alle Pokémon automatisch auf ein Level setzen für einen Kampf, sodass es wirklich auf Strategie ankommt und weniger darauf, dass jetzt irgendwie jemand schon 20 Stunden länger spielt als die andere Person. Das ist irgendwie sehr fair und nett. Sachen, die mich an dieser Wild Area bislang irritieren, ist erstmal, es gibt seltsame Pop-Ins von anderen Spielern. Also du kannst bei Pokémon das immer so machen, mit einem Druck auf die Y-Taste hat man sozusagen so ein Interface, mit dem man auch interagieren kann und diesen ganzen Netzwerkkram hat. Und man kann hin und her schalten zwischen lokaler Kommunikation oder Online-Kommunikation. Wenn du Online-Kommunikation aktiviert hast, dann sieht man aber nur in dieser Wild Area auch andere Spieler.
Mhm.
Aber auf eine unheimlich, ich habe noch nie sowas Rudimentäres gesehen. Also die ploppen dann einfach da irgendwo auf, dann steht da so eine Figur und dann ohne, dass sie irgendeine wirkliche glaubhafte Animation hätten, dann laufen die irgendwann so rüber und dann bumm, sind sie weg. Sind sie wieder verschwunden.
Oh, okay.
Und das ist irgendwie so völlig, völlig erratisch und irgendwie auch ein bisschen, man merkt zwar, okay, es gibt andere Leute hier, aber man kann mit denen nicht wirklich auf irgendeine sinnvolle Art und Weise interagieren. Du kannst sie ansprechen, die geben dir dann immer ein Item. Aber,
okay.
Das sind dann automatisierte Dialoge, die dann ablaufen. Aber so wirklich reizvoll ist es eigentlich nicht. Und es ruckelt natürlich auch teilweise in dieser Wild Area. Die Wild Area ist relativ groß. Die Switch kommt da mitunter an ihre Grenzen. Und es gibt überhaupt kein Pacing. Also es ist, was ganz nett ist, ist, dass du stärkere Pokémon natürlich sehr schnell identifizieren kannst. Die laufen jenseits des hohen Grases herum. Sind dann mutiger, sind stärker. Das heißt also, dann weiß man schon, okay, die umgehe ich jetzt erstmal, bis ich die restlichen Orden gesammelt habe. Aber es kann halt wirklich sein, dass du läufst halt irgendwie durch eine Gegend und da sind dann die Pokémon irgendwie auf Level 40. Dann läufst du weiter, also eigentlich weiter entfernt von dem eigentlichen Startpunkt, dann sind sie wieder auf Level 20 und so. Und das ist also so ein bisschen.
Es klingt sehr seltsam.
Es ist auch ein bisschen träge, muss ich schon sagen. Also ich bin froh, wenn ich jetzt. Also das Spiel, es zwingt dich zweimal relativ am Anfang durch diese Wild Area durchzugehen. Und ich glaube aber, die Idee dahinter ist schon so ein bisschen, dass man sich das anschauen kann, dass man das kennenlernt, aber dass man nicht allzu viel Zeit in dieser Wild Area erstmal verbringt, sondern wirklich erstmal die Story sozusagen durchmacht und dann irgendwie gegen Ende sich da im Endgame da gütlich zu tun. Ja.
Aber nachdem ich letzte Woche dein Chootle aufgrund seiner Hässlichkeit so sehr gebasht habe, wie geht's Chootle?
Chootle hat sich mittlerweile entwickelt. Chootle ist jetzt Dreadnought.
Ist es jetzt hübscher?
Nee.
Okay.
Oh nein. Das ist nicht hübscher. Das sieht jetzt aus wie so eine Steinbeißer-Schildkröte eigentlich, so eine Riesenschildkröte. Es hat sich jetzt ästhetisch nicht verbessert, würde ich sagen.
Na gut. Aber ja, es freut mich, dass es Chootle gut ist.
Aber ich hab ein Beware. Das ist aus einem Stuffle, was wie so ein kleines rosanes Kätzchen ist.
Oh, Kätzchen ist gut.
Wird es dann in seinem nächsten. Wobei Kätzchen, eigentlich ist es wahrscheinlich da auch schon so eine Art Bär und wird dann aber zu so einem aufrecht gehenden Bär, der so ein bisschen süß ist, aber auch ein bisschen gruselig. Und es heißt ja auch Beware. Ja?
Aha.
Und ist schon ein sehr eigenartiges Pokémon. Ich glaube irgendwie ein normal Fighting-Pokémon. Aber ich habe jedenfalls viel Spaß damit. Es ist ein unheimlich träges Spiel und es geht sehr langsam voran. Und das ist eigentlich auch ganz schön so.
Ja, aber das ist ja bei Pokémon eigentlich ganz oft so. Also ich hatte auch so in meiner bisherigen Pokémon-Erfahrung eher auch oft das Gefühl, dass es mich irgendwann sehr langweilt, weil es doch irgendwann sehr repetitiv ist und sehr langsam.
Ja, das ist es tatsächlich. Ich finde es auch schön, dass es irgendwie überhaupt keinen Zeitdruck gibt, auch in den Kämpfen nicht. Ne? Das ist alles sehr nett. Aber manchmal wünschte ich mir auch ein paar Komfortfunktionen, einfach um Sachen zu beschleunigen. Es gibt zum Beispiel, wenn ich noch zwei kleine Sachen hinzufügen darf, es gibt einmal, was ich sehr gut finde, man hat jederzeit Zugriff auf seine Boxes, in denen die Pokémon gelagert werden. Egal, wo du rumläufst, du kannst jederzeit deine Party ändern, ja, oder irgendwelche Fighting-Teams neu zusammenstellen. Und das ist einfach sehr komfortabel, weil es gibt unheimlich viele Pokémon. Ich bin total überfordert und kann mich nie entscheiden, welche Pokémon ich jetzt in meiner Party behalte. Und deshalb wechsle ich immer mal durch. Du kannst sowieso nicht alle Elemente mit deinen 6 Party-Pokémon abdecken. Und es gibt die Möglichkeit, diese Pokémon, die in ihren Boxen da ruhen, auch sinnvoll einzusetzen, indem man sie zu Jobs schickt. Das ist so eine Art, könnte man sich vorstellen, wie so eine Art Sklavenarbeit.
Workification.
es ist ja tatsächlich so, man fängt die aus der Wildnis, aus ihrem eigentlichen Areal und dann müssen sie dann irgendwie so Klamotten sticken. Irgendwie.
Oh, wow.
Ja, macht, die sticken Klamotten, müssen natürlich arbeiten. Wenn sie nicht arbeiten, müssen sie kämpfen. Und so ein bisschen so, ist ja alles, im Grunde Pokémon ist ja eigentlich so ein Sklavenspiel. Und diese Pokéjobs ermöglichen es dir, dass du dann sagen kannst, okay, wir brauchen hier, in jedem Pokémon-Center gibt es so eine kleine Station und da kannst du dir die Jobangebote anschauen. Heißt also, wir brauchen 5 Wasser-Pokémon, weil wir wollen Kuchen backen und wir brauchen da irgendwie das tollste Wasser für und wir brauchen Experten. So. Und dann kannst du 5 deiner Pokémon aus deiner Box, kannst du da hinschicken und die kommen dann nach einer bestimmten Zeit, die du auswählen kannst. Auch du kannst sie tatsächlich einen ganzen Tag in Realtime sozusagen wegschicken und dann kommen die zurück, kriegen ein bisschen Erfahrungspunkte und so. Das ist ganz nett, damit man die Pokémon, die in der Box lagern, nicht komplett außer Acht lässt.
Mir tut das trotzdem irgendwie leid, dass die Pokémon arbeiten gehen sollen.
Das hat mir schon immer leid getan. Auch irgendwie in der ersten Edition, wo dann irgendwie das wie heißt es nochmal, das Radfratz oder sowas.
Ja.
Das spielt dann da im Gras und dann kommst du dann vorbei und dann und dann, ja, dann wird es dann gefangen in so einem kleinen Ballwitzen, wobei die dematerialisieren sich ja wahrscheinlich. Aber ja, und muss dann immer wieder raus, um dann auch entsprechend dann einen Hahnenkampf auszutragen.
Pokémon, ein grausames Spiel.
Ja, in der Tat. Ich würde sagen, wir begeben uns in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Google offers refunds after adding games to the Stadia Pro subscription just 2 weeks after putting them on sale. Von Wesley Yin Poole auf Eurogamer.net. Wir haben ja in der letzten Folge ausführlich über Google Stadia und über den Start von Google Stadia diskutiert. Falls ihr, liebe Leute, da draußen das verpasst haben solltet, dann findet ihr den Link zu der letzten Folge auch nochmal in den Shownotes. Wir bleiben nochmal kurz an dieser Geschichte dran und an ihrer Entfaltung. Diesmal geht es spezifisch darum, dass es geht um Spiele, die in diesem Stadia Pro Abo enthalten sind. Kurz zur Erinnerung und auch um Missverständnissen vorzubeugen, Stadia Pro kostet ca. 10 Euro pro Monat und es funktioniert nicht wie Netflix für Spiele, sondern so wie PlayStation Plus und der Xbox Game Pass auch. Also man bekommt zusätzlich zu einigen Features eine Auswahl an Spielen pro Monat. Spiele, die dann nicht in Stadia Pro enthalten sind, müssen konventionell erworben werden, genauso wie bei diesen anderen Abo-Diensten. Letzte Woche ist Google Stadia für Vorbesteller gestartet. Und immer, wenn, also jede Person, die das vorbestellt hat, bekommt ein 3-monatiges Stadia Pro Abo, welches in diesem Gesamtpreis von 130 Euro enthalten ist. Es waren enthalten die beiden Titel Destiny 2, The Collection und Samurai Showdown. Das ist mir tatsächlich in der letzten Sendung, ist mir der Name nicht eingefallen. Diese Woche gab Google jetzt dann stolz bekannt, dass 2 weitere Titel im Dezember hinzukommen werden. Also heute! Und zwar Tomb Raider Definitive Edition und der Farming Simulator 19.
Geil.
Das Problem, einige dieser der Stadia Pro Abonnenten haben die Titel eben kurz zuvor im Store, im Stadia Store gekauft. Google hat jetzt auf das Problem bereits reagiert. Es können also alle Käufer, die diese Titel erworben haben, können sich bei Google melden und dann eine Rückerstattung bekommen. Das Community Management hat dazu geschrieben folgendes Zitat. We know that some users have recently purchased these two games for their collection. Because of the proximity between the launch of the platform and the announcement of these titles in Stadia Pro, we are happy to assist you if you'd like to request a refund if you have purchased either or both of these titles, even if it's outside of our normal policy. Zitat Ende. Es handelt sich jetzt also um eine Ausnahme, einfach nur weil das Zeitfenster zur Ankündigung sehr kurz war.
Um dazu auch nochmal was abzudaten. Lieber Stefan,
ja.
Du hast mir erzählt, dass du jetzt ja doch Stadia haben darfst. Möchtest du das denn?
Oh, das ist eine so schwierige Frage. Ich habe eine E-Mail bekommen von Google. Soll ich mal kurz schauen, ob ich die E-Mail noch finde? Ich habe die kürzlich nämlich dann schweren Herzens doch irgendwie gelöscht. Und Google hat mir geschrieben in der vergangenen Woche, das ging auch an mehrere Leute raus. Du kannst das Founders Edition Bundle doch noch bekommen.
Ist wie nett.
Es war ja nämlich so, ich habe da in der letzten Woche die Geschichte erzählt, dass ich es vorbestellt hatte. Und aufgrund der Tatsache, dass mir vorgeworfen wurde, ich hätte die Nutzungsbedingungen verletzt, was ich aber nicht habe, meiner Auffassung nach nicht, wurde meine Bestellung storniert. Und jetzt schreiben sie, guten Tag. Leider gab es bei deiner Vorbestellung vom Stadia Founders Edition Bundle ein Problem. Du hast wahrscheinlich schon eine E-Mail zur Stornierung deiner Bestellung erhalten. Es werden dir keine Kosten in Rechnung gestellt.
Na, wie nett.
Obwohl die Founders Edition Bundles jetzt eigentlich nicht mehr erhältlich sind, haben wir uns natürlich über dein Interesse gefreut und möchten uns bei dir bedanken. Bestell das Bundle ganz einfach noch einmal. Ich dachte jetzt, die geben mir irgendwie einen Discount oder ja. So. Oder machen wir ein attraktives Angebot dafür, dass ich das jetzt... Wir würden uns freuen, dich weiterhin als einen der ersten Nutzer in der Stadia Community begrüßen zu dürfen. Und dann kommt noch der Link auf die Bestellseite und der Hinweis, dass ich die Bestellung, wenn ich sie denn machen möchte, in Auftrag geben muss vor dem 16. Dezember 2019. Natascha, ich weiß es nicht. Also, sagen wir es mal so. Auf der einen Seite denke ich mir, würde ich es gerne ausprobieren. Ich würde gerne einfach wissen, wie das bei mir funktioniert. Weil ich ja durchaus, ich habe auch nochmal durch den Stadia Subreddit gelesen und es gibt ja auch viele positive Erfahrungen, viele Leute, bei denen das sehr gut funktioniert. Ich habe keinen Gaming-PC, es wäre eine Möglichkeit, irgendwie auch nochmal eine technische Leistung zu erreichen, die stärker ist als die der PS4, die ich hier habe. Auf der anderen Seite aber, wir hatten das ja ausführlich besprochen auch, gibt es einfach so viele Problemchen und es besteht dann eben doch die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest wenn irgendwie jemand anderes im Haushalt dann noch irgendwie Spotify hört oder irgendwie einen Film auf Netflix schaut, dass man dann einfach mit Input-Lag oder mit einem Output-Lag rechnen muss oder mit irgendwelchen Artefakten. Ich tue mich wirklich schwer damit und ich glaube tatsächlich, dass ich es nicht machen werde, sondern ich werde tatsächlich so, wie Tobi das in der letzten Sendung, glaube ich, auch gesagt hatte, ich glaube, ich werde eher warten, bis es dann irgendwie kostenlos zur Verfügung ist im nächsten Jahr und dann einfach mal testweise irgendwie mir irgendwann wie mal ein kleines Spiel kaufen, um das selber ausprobieren zu können, wie das für mich funktioniert. Weil ich muss es mit meiner eigenen Internetverbindung letztlich austesten. Ich habe gegenwärtig auch so viele Spiele, dass es gar nicht erforderlich wäre.
Gut. Wenn du es doch noch machst, freuen wir uns natürlich auf deine Berichte.
Ja, ich denke auch tatsächlich, dass diese Sache, die ich gerade vorgestellt habe mit dieser Spielankündigung, das ist natürlich eigentlich ein kleines, das ist ja ein marginales Ding. Glaube ich, wird keine große Rolle spielen langfristig. Ich denke, das hängt natürlich damit zusammen, dass Stadia Ende November launcht und dann halt im Dezember schon neue Titel hinzukommen, was ja an sich gut ist. Ich denke, sie werden es künftig so machen, wie zumindest meiner Erfahrung nach das auch bei PS Plus der Fall ist, dass die Titel rechtzeitig vorher bekannt gegeben werden, sodass niemand mehr irgendwie 3 Wochen vorher dann das Spiel kauft. Ja, also das ist quasi, das wird quasi kein längerfristiges Problem sein.
Gut.
Nummer zwei,
ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, die für mich als PC-Gamer doch sehr interessant war. Nämlich Valve removes 1000 games from Steam as punishment for abusing tools von Nathan Grayson auf Kotaku.com. Und wie der Titel schon sagt, hat Steam etwa 1000 Games von der Plattform entfernt, da sie Steam-Tools missbraucht haben sollen. Also ich bin nicht so sehr involviert in Steam, dass ich jetzt mit diesem Begriff Steam-Tools etwas anfangen könnte. Wird nicht näher spezifiziert, was das jetzt sein soll. Aber einige dieser entfernten Spiele waren eben schon Monate oder auch Jahre lang auf der Plattform vertreten und wurden dann jetzt plötzlich entfernt. Natürlich keine AAA-Titel, sondern hauptsächlich eben Indie-Games. Und ja, auf der einen Seite, klar, man hat natürlich viel, naja, ich sag mal, Sachen entfernt, die da eigentlich gar nicht hätten landen sollen. Irgendwie so Loki-Porn, der als Spiel verkleidet ist und sowas, das hat man viel entfernt. Aber auch Spiele, die eigentlich nicht besonders auffällig waren und bei denen man jetzt nicht so ganz verstehen kann, warum die jetzt entfernt wurden. Steam geht in letzter Zeit verstärkt gegen pornografische Inhalte und auch gegen Trolling vor. Was ich sehr interessant fand, den Aspekt des Trolling, wie die denn gerne festlegen möchten, was jetzt Trolling ist und was nicht. Hab dazu auch einen anderen Nathan Grayson-Artikel gefunden, der ist schon vom Juli. Da geht es um die neuen Steam-Policies, die jetzt nicht mehr ganz so neu sind. Und dass Steam wohl irgendeine Anything-Goes-Policy eingeführt hat, in der quasi alles erlaubt ist, es sei denn, es ist, Zitat, illegal or straight-up trolling. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil man muss es ja irgendwie festmachen, was ist denn jetzt Trolling und was nicht. Und Valve hat dazu auch ein Statement rausgegeben vor längerer Zeit, haben gesagt, we investigate who this developer is, what they've done in the past, their behavior on Steam as a developer, as a customer, their banking information, developers they associate with, and more. All of this is done to answer the question, who are we partnering with and why do they want to sell this game? We get as much context around the creation and creator of the game and then make an assessment. Also sie prüfen quasi die Publisher auf allen möglichen Ebenen, auch wie sie sich verhalten und mit wem sie irgendwie verbandelt sind, um dann zu evaluieren, nach welchen Kriterien auch immer, ob das jetzt Trolling ist oder nicht. Und das ist natürlich sehr verwirrend, sowohl für User als auch für Publisher, wenn dann Games plötzlich entfernt werden und man weiß irgendwie nicht so wirklich, warum. Da ist ein besonderer Name gefallen, denn die komplette Bibliografie von einem russischen Publisher namens Dagestan Technology
sagt mir gar nichts.
Wurde aber komplett entfernt. Und auch sehr, sehr viele dieser 1000 Spiele, die entfernt wurden, hängen mit diesem Publisher in irgendeiner Art und Weise zusammen. Der war wohl unter sehr vielen Namen auf der Plattform vertreten. Also von diesem Publisher namentlich wurden 48 Games entfernt, die komplette Bibliothek. Und die anderen Publisher und Spiele hingen auch irgendwie über komische Ecken mit diesem Publisher zusammen. Gibt leider dazu keine näheren Infos zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung, weder von Steam noch von Dagestan Technology, die beide von Kotaku angefragt wurden bezüglich eines Statements. Es ist auch noch irgendwie, also für mich ist unklar, welche Steam-Tools da jetzt abused worden sein sollen. Und das wird aber sicherlich interessant, das mal zu beobachten über die nächsten Wochen, gerade auch wie diese Bans sich weiter verhalten, ob es da weitere Banwaves gibt, ob vielleicht irgendwas ans Tageslicht kommt, was das jetzt für ein Publisher ist und warum der irgendwie da bestraft wurde. Ein anderer Publisher, dessen Namen ich mir jetzt leider nicht notiert habe, auch ein kleiner Indie-Publisher, hatte sich bei Twitter geäußert dazu, dass er eben nicht versteht, warum seine Spiele gebannt wurden und dass er dann, der Publisher dann auch bei Steam Beschwerde eingereicht hat und dass Steam dann irgendwie nur zurückgeschrieben hat, ja, wir haben kein Interesse daran, irgendwie in der Zukunft nochmal mit dir zu kooperieren und quasi danke fürs Gespräch. Also ist alles sehr undurchsichtig und seltsam.
Das ist ja ein sich durchziehendes Problem, diese Intransparenz, weil jetzt erstmal sagt Steam, wir machen eine Anything-Goes-Policy und prüfen dann nur spezifische Einzelfälle, wo es ja auch immer zu Kontroversen gab, zu Kontroversen kam, warum jetzt dieser oder jener Titel gebannt oder eben nicht gebannt wird. Und jetzt, wenn sie natürlich da ein bisschen in eine andere Richtung gehen wollen, haben sie ja im Grunde wieder dasselbe Problem. Wie kann das sein, dass ein Unternehmen wie Valve, dass sie da ihren Laden nicht aufgeräumt kriegen? Was machen die? Arbeiten die so eifrig an Half-Life 3, dass die keine Zeit haben, um sich irgendwie mal so einfach klare Nutzungsbedingungen zu überlegen für Steam, klare Richtlinien für die Veröffentlichung auf Steam?
Es sieht ganz so aus. Vor allem fand ich das eigentlich zuerst, als ich den Titel gelesen habe, eigentlich ganz begrüßenswert, dass man sagt, hey, wir räumen hier jetzt auf. Gerade auch, wir hatten ja auch über Steam schon diskutiert in der Halle-Geschichte, dass da eben viel auch missbraucht wird auf dieser Plattform. Und ich dachte, es hängt vielleicht damit zusammen. Und dann stieß ich dann auf das. Also das war für mich auch sehr undurchsichtig und auch in der weiteren Recherche. Ich habe dann einige Artikel dazu gelesen, die auch noch zurückführen bis in den Juli, bis diese Änderungen da durchgeführt wurden an den Policies. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin da nicht besonders schlau geworden draus. Also ich fand das sehr intransparent und wirft natürlich auch ein sehr schlechtes Licht auf die Plattform, weil gerade für Indie-Publisher ist Steam natürlich auch sehr wertvoll, wenn ich da die Möglichkeit habe, mein Spiel an die Öffentlichkeit zu bringen, ohne vielleicht, Gott weiß, wie schlimme Kriterien treffen zu müssen. Und dann aber aus so fadenscheinigen Gründen wie Trolling dann plötzlich irgendwie die komplette Bibliothek entfernt zu bekommen, das ist schon ein harter Schlag. Also
für Indie-Entwickler tatsächlich, weil wir auch jetzt gleich im Thema der Woche nochmal ausführlich über Indie-Games sprechen, für Indie-Entwickler ist Steam tatsächlich Fluch und Segen. Eher, also Segen natürlich aus dem genannten Grund, Fluch aber eben auch, weil es schwieriger wird, auf Steam überhaupt auffindbar zu werden. Aber tatsächlich ist mein Eindruck derjenige, das hatte ich auch vor einigen Monaten, hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass ich bin der Auffassung, dass Steam wirklich einfach einmal so richtig durchsortieren muss und dass sie dann auch festlegen müssen, zum Beispiel, wenn wir jetzt über Pornografie sprechen, bis zu welchem Grad tragen sie das mit? Man kann ja dann, Steam könnte ja durchaus legitimerweise überlegen, ob sie irgendwie so eine separate Porn-Section zum Beispiel machen, ja. Wenn sie sagen, wir wollen den Umsatz mitnehmen und das ist irgendwie vollkommen legitim, das können sie ja machen. Man kann das ja vielleicht irgendwie unter einem separaten Reiter auch irgendwie machen, das kriegt man ja wohl hin. Und sich dann aber auch zu überlegen, zum Beispiel, bis zu welchem Grade darf man in irgendeiner Form erotische Dinge darstellen. Wir sprechen dann auch irgendwie insbesondere im Kontext von irgendwie jetzt, ich sag mal, sexualisierten Körpern oder nahezu entkleideten Körpern. Man muss ja irgendwie definieren können, ab welchem Punkt wird es jetzt, wenn jetzt jemand ein Spiel entwickelt, wird das dann irgendwie als Porn gesperrt oder ist es, ne?
So. Das ist aber wahrscheinlich sehr aufwendig umzusetzen, weil man dann theoretisch für jedes Land andere Richtlinien braucht.
Theoretisch
müsste. Weil ja auch quasi in jedem Kulturkreis andere Dinge als pornografisch angesehen werden. Was man hier in Deutschland, könnte man sagen, alles was FSK 18 ist, wird in die Pornogeschichte gesteckt.
Das geht nicht.
Oder, aber es das geht ist nicht. Ja auch wieder in anderen Ländern ganz anders geregelt. Und dann hätte man ja einen wahnsinnigen Aufwand, wenn man versuchen würde, diese Spiele für jedes Land einzeln auszusortieren.
Natürlich, also alles, was FSK 18 ist, kann natürlich nicht, also es gibt ja noch andere Gründe, warum Sachen irgendwie, also FSK bzw. USK in dem Falle 18 sind, aber tatsächlich ist das große Problem natürlich, das verstehe ich ja auch, also Steam hat so einen großen Influx an Titeln, dass sie eigentlich, also sie haben sich dann halt eben dazu entschlossen, sie lassen das Ganze nur noch irgendwie automatisiert überprüfen. Also da ist ja kein Mensch dahinter. Also es sind natürlich irgendwo auch Menschen dahinter, aber die eigentliche Prüfung ist ja so ähnlich wie bei YouTube eine, die automatisiert abläuft. Insofern ist es verdammt schwierig, das dann auch, das verstehe ich auch, Steam müsste wahnsinnig viel, oder Valve müsste wahnsinnig viele Leute einstellen, um das überhaupt leisten zu können, so viele Titel, wie da wahrscheinlich tagtäglich eingereicht und veröffentlicht werden sollen, da muss man sich dann halt natürlich überlegen, ob man nicht vielleicht jetzt in all den Jahren sehr viel auf Quantität gesetzt hat und jetzt aber der Druck zunimmt und man deshalb vielleicht doch ein Auge auf die Qualität hin und wieder mal werfen muss, ne?
Ja.
Also nur so funktioniert es ja. Das ist ja auch so ein Grund, warum zum Beispiel der Nintendo eStore oder eShop heißt der, glaube ich, für Indie-Devs durchaus interessant ist, weil der halt noch relativ aufgeräumt ist. Es gibt da mittlerweile auch einigen Trash, den ich so gefunden habe. Aber im Großen und Ganzen ist es da noch möglich. Im Vergleich zu Steam ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass man auch gefunden wird und dass man auch irgendwie auf den vorderen Seiten mal erscheint. Nummer 3. Ich habe eine Meldung spontan mit reingenommen Und zwar zum Computerspiel, zum Deutschen Computerspielpreis.
Toll.
Freust du dich schon auf die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2020?
Ja, absolut. Ich hoffe, die wird genauso toll wie letztes Jahr.
Die war echt fantastisch.
Die war richtig toll.
Warst du
da
schon dabei? Warst du schon im Pixel-Diskurs-Podcast?
Nein, da war ich, glaube ich, noch nicht dabei. Aber das habe selbst ich mitbekommen, dass das eine Katastrophe war. Auch wenn ich es nicht gesehen habe, habe ich doch mitbekommen, dass das wohl sehr schlecht rezipiert wurde.
Ja, wir hatten darüber auch in der Sendung gesprochen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Folge das ist.
Ich glaube, das war die Folge vor meinem ersten Podcast-Auftritt.
Das könnte sein.
Ein, zwei
ja.
Folgen davor, weil ich erinnere mich an dieses Titelbild.
Das könnte sein. Ja, stimmt, mit Dorothee Bär und Andreas Scheuer mit diesem Lichtschwert, ja, ja. Sowas das war, mhm. Ja. Genau.
Oh Gott, ja, Andreas Scheuer.
Das Problem ist ja, der Deutsche Computerspielpreis ist nach seiner letzten Ausstrahlung und der Moderation von Barbara Schöneberger ziemlich verrissen worden. Und
Barbara Schöneberger hat den moderiert?
Ja, natürlich. Also, Tascha, wenn es eine macht, dann Barbara Schöneberger. Wer bitte
was
sonst?
Hat denn Barbara
bitte
Schöneberger
sonst?
Mit Gaming
das
zu
muss,
tun?
Also Barbara Schöneberger, die kann alles moderieren. Ob das jetzt irgendwie, das macht die einfach so. Und das ist aber auch, ist auch vielen sauer aufgestoßen. Also auch die Art und Weise der Inszenierung, die Art und Weise der Moderation. Wirklich, es gab große Probleme und ich glaube, nicht wenige Leute haben daraus den Eindruck mitgenommen, macht die ganze Veranstaltung einfach dicht. Das war auch mein Vorschlag. Verschwindet, macht den Laden dicht. Ja, und dann sozusagen überarbeitet mal das ganze Konzept von Grund auf. Ja. Mhm. Und tatsächlich versuchen sie jetzt genau das zu tun. Ich habe hier einen Artikel von Gameswirtschaft mitgebracht. Die originale Meldung ist aber natürlich vom BMVI, vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Aber auf gameswirtschaft.de sind nochmal einige Sachen etwas besser aufgeschlüsselt. Deshalb habe ich jetzt den hier zur Vorlage mitgenommen. Es ist jetzt auch eine spontane Entscheidung, diesen Beitrag mit reinzunehmen. Hier werden nämlich die 10 Neuerungen im Überblick aufgelistet. Ich stelle die jetzt nicht alle vor, aber so die wichtigsten vielleicht. Es ist jetzt ab 2020 tatsächlich so, dass der Bund das komplette Preisgeld bezahlt. Das war vormals nicht der Fall.
Wer hat das vorher bezahlt?
Vormals war das die Hälfte, Hälfte war, glaube ich, vom Bund und die andere Hälfte war von der Spieleindustrie finanziert.
Okay.
Also es war dann sozusagen teils staatlich, teils privat finanziert. Jetzt aber ist es so, dass ich glaube, sie haben 1,4 Millionen Euro zur Verfügung und wollen sozusagen damit vom Bund selbst die Preisgelder finanzieren. Außerdem gibt es neue Kategorien. Neue Kategorie ist beispielsweise bestes Familienspiel. Das ist also etwas, was unter USK 12 liegt. Mhm. Es gibt das beste Expertenspiel, wo viele Leute erstmal.
Was ist das?
Das war auch die Frage. Ein Raunen ging durch Twitter. Was ist bitte ein Expertenspiel? Man weiß es nicht. Sie erklären hier dazu, erklären Folgendes. Es sind Spiele für spezielle Zielgruppen und Interessengebiete gemeint, beispielsweise Simulationen oder komplexe Strategiespiele. Also Sachen, die sich jetzt nicht unbedingt direkt an den Massenmarkt richten. Es gibt auch das beste Studio jetzt. Mhm. Es gibt dann Spielerinnen oder Spieler des Jahres, wo also Personen ausgezeichnet werden. Die bekommen, glaube ich, kein Preisgeld. Aber sie kriegen sozusagen die Aufmerksamkeit im Rahmen des Deutschen Computerspielpreises.
Also dort dann spezifisch wahrscheinlich YouTuber, Twitch-Streamer.
Ja, E-Sportler.
Genau, okay.
Genau, ja, richtig, richtig. Das ist, glaube ich, das Konzept. Was gibt's noch Schönes? Es wird jetzt so sein, dass die Studios reichen beim Deutschen Computerspielpreis selber ihre Spiele ein und können dann sich bewerben auf die Kategorien. Das heißt also, sie nominieren sich selbst für die jeweiligen Kategorien. Mhm. Jetzt ist es so, dass immerhin noch diese zusätzliche Hürde hinzukommt, dass sie auch begründen müssen, warum in dieser Kategorie, warum irgendwie, was daran jetzt besonders ist. Also man kann nicht nur einfach das da reinschubsen und sagen, bitte, wir hätten gern so einen Preis, sondern es muss schon auch eine Begründung geben.
Und wer ist die Jury?
Das weiß ich nicht.
Barbara Schöneberger
das
und
weiß
Heidi Klum?
Nee, das ist ja, die Jury ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob die Jury überhaupt schon zusammengestellt ist. Die ändert sich ja jedes Jahr so ein bisschen.
Waren das letztes Jahr wenigstens fachkundige Personen?
Eigentlich schon. Ach, tatsächlich steht es hier sogar. Ich habe gerade ein bisschen runtergescrollt und hier steht sogar, das ist die Jury. Das ist jetzt von 2019. Wer ist denn da so alles in der Jury? Wen kennt man? Ich gehe mal kurz durch, wen man so kennt. Ach, hier sind Personen von Piranha Bytes, sind Personen von Ubisoft, Blue Byte. Philipp Schellbach von Jager war dort in der Jury. Fabian Döhler von CD Projekt Red, früher bei Sega, glaube ich. Martin Lorber, den ich auch jetzt kürzlich kennengelernt habe von EA. Oh, wen haben wir noch? So Journalisten waren auch natürlich in der Jury. Melek Balgün, ich glaube, die hat sogar, ich weiß gar nicht, woher ich Melek Balgün kenne. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht mehr zuordnen. Petra Fröhlich, die Gameswirtschaft.de gegründet hat und betreibt, aus deren Blog ich gerade überhaupt irgendwas vorlese. Und natürlich also auch wissenschaftliches Personal war auch zugegen, von denen ich jetzt aber niemanden, ach doch, klar, Jenny Wergin natürlich, gute Freundin von mir, die auch schon mal bei uns zu Gast war. Die, mit der wir beide ein Interview geführt haben.
Genau.
Richtig. Also Jury für 2020 ist nicht festgestellt, also bislang noch nicht festgestellt, aber es gibt jedenfalls einige Neuerungen und ich hoffe, dass es aufgrund dieser Neuerungen möglich sein wird, den Deutschen Computerspielpreis, den Karren vielleicht doch noch aus dem Dreck zu ziehen.
Wobei diese ganze Kritik an Inszenierung und so weiter ja jetzt erstmal prinzipiell nichts mit den neu geschaffenen Kategorien zu tun hat.
Das stimmt.
Also ich meine, wir sind ja generell im deutschen Fernsehen so ein bisschen seltsam unterwegs. Ich habe keinen Fernseher, aber das, was ich mitbekomme, ich war neulich mit einer Freundin in der Stadt unterwegs und wir sind zur Bushaltestelle gelaufen und da prangte ein Plakat über irgendeine Drag-Show.
Ja,
Und Bill Kaulitz. Das war das skurrilste Plakat, was ich jemals gesehen habe. Bill Kaulitz und Conchita Wurst posten mit einer überdimensionalen Heidi Klum und die beiden haben quasi an ihrem fast unbekleideten Hintern gepostet und ich stand geschlagen 10 Minuten vor diesem Plakat. Das war wie ein Autounfall, ich konnte nicht weggucken. Und
Das ist natürlich die Adaption von RuPaul's Drag Race, die wir jetzt erleben. Ich habe die Sendung nie gesehen. Sie soll wohl in Erzählungen zufolge, die an mich herangetragen wurden, gar nicht so schlecht sein.
Weil dieses Plakat hat mich so sehr irritiert. Das ist mir nur zum Thema Inszenierung, ist mir das gerade so siebenteils eingefallen.
Ich denke tatsächlich, es wird, also diese Verleihung des Deutschen Computerspielpreises, es muss vor allem in ihrer Inszenierung sich ändern. Es ist erstmal gut und wichtig, dass sie auch irgendwie an den Preisgeldern arbeiten, dass Kategorien überarbeitet werden, das ist alles wichtig. Auch, dass die internationalen Spiele eine Rolle spielen, aber halt keine allzu große, ist auch wichtig. Es ist ja immer der Deutsche Computerspielpreis. Aber, bitte?
Das habe ich mich auch gefragt, als du zum Beispiel Bestes Studio vorgelesen hast.
Ja.
Ich gedacht, bezieht sich das auf deutsche Studios oder ist das international?
Genau, auf deutsche Studios. Gut. Es gibt sozusagen Kategorien, die sind speziell. Also üblicherweise sind die Kategorien nur für Deutschland zutreffend. Mhm. Es gibt dann noch separate Kategorien für international, bestes internationales Spiel, bestes internationales Multiplayer-Spiel und so weiter. Die sind allerdings auch undotiert, also gibt es keine Preisgelder. Man muss jetzt nicht irgendwie an Rockstar Games für Red Dead Redemption 2 muss man jetzt nicht nochmal irgendwie 500.000 Euro Preisgeld zusammenstellen. So, das wäre ein bisschen abstrus. Deshalb, es geht schon spezifisch um deutsche Spiele. Aber ja, es muss jemand moderieren, der tatsächlich auch in irgendeiner Form eine Glaubwürdigkeit hat im Zuge der, also im Kontext der Gameskultur.
Vor allem ist es ja nicht so, als gäbe es solche Menschen nicht, wenn ich mir überlege.
Ja, mich zum Beispiel.
E-Sports-Events werden ja auch moderiert. Ja. Da könnte man ja wenigstens eine Persönlichkeit aus diesem Bereich nehmen, die eben Erfahrungen damit hat, eine Veranstaltung zu führen und zu moderieren, aber eben mit dem Bereich irgendeinen Bezug irgendwie aufweist.
Sollen wir das nicht machen vielleicht?
Doch, das wäre toll, wir bewerben uns.
Ja, wir bewerben uns. Hiermit offizielle Bewerbung, lieber Deutscher Computerspielpreis, lieber Verband Game, liebes Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Pixeldiskurs möchte gerne hiermit offiziell sich darum bewerben, den Deutschen Computerspielpreis 2020 zu moderieren und in neue Höhen zu bringen.
Und ich kann Ihnen nur raten, entscheiden Sie sich schnell. Wenn Springer mal zugeschnappt hat, sind wir nicht mehr so günstig zu haben.
Eben, liebe Frau Bär, lieber Herr Scheuer. Nummer 3? Nein.
Du warst Nummer 3. Jetzt Nummer 4.
4, genau. Und ich habe noch 2 Kurzmeldungen, die ich noch mit anhängen würde, wenn es recht ist. Lesetipps.
Natürlich.
Lesetipps, keine Kurzmeldung. Einmal der Lesetipp hier als Nummer 4. The 70 Best Video Game Characters of the Decade. Von Polygon, tatsächlich einfach von der Polygon-Redaktion zusammengestellt. 70 Figuren, die aus welchem Grunde auch immer besonders herausstechend waren. Gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Könnt ihr euch in den Shownotes anschauen. Ist eine ganz nette Zusammenstellung. Und dann möchte ich natürlich hinweisen noch auf einen Gastbeitrag, der kürzlich vor einigen Tagen auf Pixeldiskurs erschienen ist von Pascal Wagner. Der schreibt über Amnesia, A Machine for Pigs. Fair, in Klammern, Fair, Fütterung der Armen. Das ist wirklich ganz nett. Ich finde es total toll, dass Pascal Wagner diesen Artikel bei uns veröffentlicht hat. Bin super dankbar, weil ich nämlich auch Amnesia Machine for Pigs gespielt habe und habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht und habe irgendwie völlig vergessen, dazu irgendwas zu schreiben oder sowas. Und jetzt kommt Pascal Wagner und bringt so pointiert, formuliert so pointiert das, was ich mir irgendwie so abstrakt überlegt hatte. Und also spricht mir wirklich aus dem Herzen. Das ist echt ein toller Artikel.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ihn noch gar nicht gelesen, weil diese kleine Preview, die du mir geschickt hattest, wo es irgendwie sehr viel um Fleisch und Wurst und Pellen ging, fand ich doch irgendwie eher abstoßend. Deswegen hat es mich noch nicht so angezogen.
Ja, das Spiel ist nicht ohne. Die Beschreibungen von Pascal Wagner ist das, was mich also auch sofort überzeugt und beeindruckt hat an diesem Artikel. Es ist einfach so nahbar, so physisch, so greifbar, so somatisch formuliert.
Ja, das kann ich bestätigen.
Wirklich, wirklich, wirklich.
Ich glaube, ich kein Artikel für die Veganer unter den Hörern.
Das ist richtig. Und ich glaube, das war es auch. Ich glaube, das war die Presseschau soweit. Ne?
Ja.
Das heißt also, ich musiziere jetzt ein wenig und dann begeben wir uns ins Thema der Woche, denn wir haben ja Jesper Juhl gleich noch zu Gast. Das Thema der Woche: Indie-Games zwischen Authentizität und Antimodernismus. Ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit Handmade Pixels beschäftigt, dem neuen Buch von Jesper Juhl, und darüber nachgedacht, wie wir dieses Buch wohl sinnvoll für den Podcast aufarbeiten können, sodass es für euch, liebe Leute da draußen, auch spannend zum Zuhören ist. Und habe mich dann dazu entschlossen, anstatt einer klassischen Rezension, vielleicht einfach mit dem Autor direkt zu sprechen und also Jesper Juhl eingeladen. Es gibt hier das vorab einen mini kleinen Haken, und zwar habe ich versehentlich bei der Aufzeichnung mein integriertes MacBook-Mikrofon verwendet, anstatt des Mikrofones, das ich jetzt gerade verwende. Deshalb ist die Audioqualität nicht so gut, wie sie hätte sein können, und das ist natürlich schade, aber es ist dennoch ein gut hörbares Interview, wie ich finde. Jesper Juhl ist Associate Professor an der School of Design at the Royal Danish Academy of Fine Arts, und ich freue mich besonders, ihn hier zu haben, denn er hat Half Real verfasst, was ein Buch ist, das ich nach wie vor in der Lehre als einer der wichtigsten Einstiegstexte in die Game Studies überhaupt verwende, aber natürlich auch A Casual Revolution ist von ihm und The Art of Failure. Das sind also sehr einschlägige Game Studies Publikationen. Ich freue mich darum umso mehr, dass Jesper Juhl heute bei uns ist. Hi Jesper.
Hi Stefan.
What was an important spark of inspiration that made you say, okay, like now I'm gonna go ahead and write this book about indie games?
Well, I mean, I probably always start from something I'm unsure about or which I find kind of weird or strange. And I felt I was just playing all these games called indie games. And I was really enjoying this thing that you could have a kind of reasonably well-made game that was just doing something kind of pretty different from what I expected video games to do. And then I just spend this kind of time trying to think about, well, what about it? Like, what can we say about like indie games? Like, what are they? What do they mean? And so like the first thing I wrote about indie games was, then I was just trying to like look at a lot of indie games and to see if there was actually anything in common between them. Because as you know, I think indie games is one of those things where nobody can agree about what it is or what the word means or if there's a difference between like indie or independent and so on. And so I was spending some time just looking at a lot of different indie games. And then I just realized that one thing, this was like 5 years ago, one thing they like all had in common was that they had a specific visual style which always involved like using your modern computer to emulate either an older computer, say like in pixelated games, or anything like that's analog, like painting or something that's kind of hand-drawn or paper or anything like that. So that what really characterized a lot of indie games was this idea that you, what I call like a representation of a representation, right? You use your modern computer to kind of emulate something else than a computer. And I just thought it was really interesting. And I think that led me to think more about like what people do when they make something they call an independent game. And I kind of came to this idea that like the reason why people use all these kind of different visual styles, like the hand-drawn or the pixelated, is also to show that they're making a small game on purpose, right? So if you have a very small budget and you're doing like a large 3D game, then it often ends up looking like a 3D game on a low budget. But if you deliberately try to do something different, such as, say, like, you know, make a game with a different visual style, you can actually make a game where it feels on purpose, that it feels like a feature, that the budget is actually kind of small, and you can make a game that kind of stands out and doesn't just feel like a copy of kind of big budget games. And so that was the kind of realization, that was the moment, like that there was something in the design of indie games which also corresponded to kind of the various ideas we have about indie games and the way indie games relate to, say, like AAA or big budget games. And so that was the kind of spark for the whole project.
And there is this sentence that is occasionally being uttered when people say, it's hard to define what an indie game is, but I know an indie game when I see one. So according to what you say, that there is a kind of distinct or very specific style that you call the independent style. Would you say there's a certain truth to that?
I mean, so of course you can say that nobody owns a word like indie or independent, right? And so I did what you might call like an kind of institutional history, right? So I looked at specifically at the festivals around in indie games and the way they kind of curated or selected what is seen as an independent game, right? And then I think it's just clear that this independent style is kind of pretty dominant in at least in the independent games that have come out in festivals, like this idea that nobody almost never tries to do like modern high-end 3D. People almost always try to do something else. And that often usually involves this kind of emulating another style. So that's characteristic of most independent games, especially the ones that were promoted at festivals. Then like beyond that, you have all kinds of other things, like lots of different genres. But definitely independent games do have something in common, contrary to popular belief.
And one of the reasons why they might not try to emulate like the AAA style or mainstream style is because it is part of, and often an integral part of indie games to reject exactly this kind of aesthetic, right?
Yeah, definitely. And so I think you said this happens for anybody who tries to do something that feels kind of as an alternative, right? So this is also the case in kind of music or cooking or whatever, like that people try to figure out like what is like special about them, or in the word I use, like what's authentic about like your own subculture compared to like the big commercial mainstream. And so like reacting against like big budget games or finding ways to be different from big budget games, but also actually from mobile games these days. I think that becomes very much kind of defining for the identity of being independent. So a lot of it becomes, in a way, a search for ways to be different from your mainstream, both kind of big budget and mobile. And then what I'm writing about then is also that then you have something you might call like kind of a churn, right? At different points in time, like new independent games appear, and people perhaps think that the earlier independent games are no longer like really independent, or they become kind of too commercial or something like that. And you can very clearly see it with like the kind of indie game, the movie wave of games with like Fez and Super Meat Boy and Braid, which of course at that time were seen as the kind of exemplary independent games. But I think there was certainly been a wave of independent games after that where people tried to do something kind of different because they tried to differentiate themselves from earlier independent games. So I think that also happens. But you said that these kind of waves of differentiation and all these kind of ways of doing something that feels different from what other people have done is really central.
And when you think about this from an historical perspective, which is what you also do in Handmade Pixels, then one cannot help but wonder, did indie games always exist? Because in the beginning, you basically, or like, it's, let's say in an early stage of game development and gaming culture, it was basically kind of the default situation that you had like a small team working in a garage on a video game that is rather, well, I would not necessarily say personal, but at least it had this kind of clear creative lead.
Hmm. Yeah, and so this is one of the things I discussed. So you both have, I mean, there's a heroic version of that history, which is like indie game the movie, right? In a way, it says like there was AAA, and now we have these like super creative individuals, and it's all new, right? And another way it might be to say it a bit like what you're kind of suggesting or referring to is this idea that, well, back in the old days, in the 80s, especially on home computers, you had all these kind of small creative teams and so on. And so weren't they also indie in a sense? And so then what I write about in the book is more to say that, well, the idea of independence is also an idea that changes over time. And that even though people say at one point like referred a lot of to independent cinema when talking about independent games, there also is a longer history of that both the word and also of the ways you make games. And then what I'm writing about is that it's true you can go back to the 1980s and perhaps some of the 90s and look at all these like small, interesting productions made by small teams. But then the point is just that they didn't think of themselves as independent. And so not only in the sense that they didn't use that word independent, but also that they didn't think that they were doing something kind of different from the mainstream or alternative to the mainstream. They were just trying to be mainstream. Right, and so I talked about this really early game, Deus Ex Machina from 1984, which is this weird ZX Spectrum game which has like two cassettes, and one is a game program, and the other one is a game soundtrack that you have to play on your tape recorder, and then it has all these kind of existential things and refers to Shakespeare. And in a way, it does everything you might expect an independent game to do, but in the way both the developer Mel Croucher talked about it and in the promotion, it was never promoted as independent. It was just promoted as the wave of the future. Like it was promoted as this idea that this is how video games would eventually become, right? So he was not trying to do something different than the mainstream. He was just trying to define the mainstream in a sense, right? And similarly, I talked to Noah Feldstein, who worked on some of the early like Indiana Jones games, and he also talked about development in the 1980s, and he said, well, that he was just, the people were just trying to make video games in whatever way they could, right? So having a small budget was not some kind of statement. It was just like the way you could make video games. So the idea of doing something, of being like doing like alternative video games, is something that kind of only kind of appears like in the late like 1990s, like at least on a larger scale. And so this is also to say that it's not so much about trying to argue about whether early independent games whether early 1980s video games were or were not independent. It's just more to say that there also is an idea here, right? That this idea of doing independent or alternative development is also something just appears at a particular moment in time, and it just wasn't always there.
And this aspect of the aesthetic independence, as you call it, I mean, you got these three forms of independence. Maybe we can discuss the other two as well. But with the aesthetic independence, to make a point on that, there is an interesting conflict there, because you said that they often refer to sort of the material foundations or the two older ways of making games. We think of pixel art style. We think of paper and cardboard aesthetics. At the same time, though, indie games have a profound claim of progressiveness, right? So this is an interesting tension there.
Yeah, I mean, so I think in general you can say that, I'm also a bit back and forth about this in the book, right? That it is there's something weird about trying to do something new just by referring to the past. But I think, and you can in a way kind of perhaps criticize independent games a little for this, like, why do we always have to go back in time? Could we just do something that's kind of radically new? I think realistically, this is just how a lot of kind of movements work. That often when people try to do something new, they are actually referring to kind of something early in time. The cliche is always this idea that revolutions or changes often involve kind of rejecting your parents but going back to your grandparents. And I think there's some kind of truth to that, right? That often when people do something new, they kind of borrow something earlier. And so it's also a way of saying, like, that something is going wrong, but there's something to kind of salvage in the past, right? And so the one thing I do talk about is that I think it's more like the discussions of diversity, gender and otherwise, are actually the ones that don't have that kind of nostalgic kind of feeling to them. But it is an interesting thing, right? And you could say, of course, anytime you remix something, does it actually become really new or not? And I think that's a little kind of open, right? I do think that when I play like weird new independent games, and even though they might be referring to older styles, that they can still feel kind of radically new in some way. But it is a kind of a tension.
Yeah, and it means basically you look forward by virtually looking backwards, because it appears that mainstream games, that's exactly often what mainstream games do not do in the aesthetic sense, right? Because they always, or most often, strive for photorealism, and they orient themselves on technological progression, and indie games sort of distance themselves from that.
Yeah, and you say that the distancing is also works in another way, right? So it also works often to say that, to demonstrate that you have a sense of style, right? So I teach in a design school. A lot of the students have a kind of visual angle to games. And it's just kind of interesting to think about that as well, right? That I think independent games are often about doing, say, art direction in a way, right? That if you're just, in a way, at least if you're just pretending that you're doing something we might call photorealism, right? You can see then at least in a kind of general sense, you're also claiming a kind of objectivity, or you're actually claiming a lack of style in a way, just saying that this is just like reality or perhaps movies to some extent, which it never really is, right? But then I think when you choose deliberately to use old styles or to use weird color schemes, then you're also signaling that you have some like art direction, right? That you actually know something about history. So it's also a way of being a kind of cultural marker, right? That you know things which are just not just about kind of consoles right now. But of course it's also related to business models in a way, right? That especially from a console manufacturer point of view, you always have to have an argument for why people should buy the PlayStation 5 or the Xbox or the Scorpio or whatever, right? And typically that argument has been that like new consoles could finally promote like photorealistic graphics that just look just like movies. And but if you're doing independent games that are distributed in a different way, you don't actually have that pressure, right? And also that you said that anytime you're doing a 60-euro game, you're kind of being measured against other 60-euro games. And it's just easier for people to kind of measure that value by looking at like how complex or detailed the graphics are. But then if you're going to other distribution models or other ways of selling your game, you also kind of get out of that kind of trap to some extent, right? If you just make a game with a really weird style, You're also saying that this is a deliberate choice, right? You're doing something that wouldn't actually have been better on a bigger budget. And this is actually a feature, the small budget, the style, all of these things.
This probably might lead us to an interesting aspect that is currently, I think, rather prominent, which is overlaps between independent style, independent aesthetics, but also the idea of the auteur, of a creative mastermind behind these things, like some kind of genius. And on the other hand, the mainstream production, because we have such figures like, you mentioned Indie Game, the movie already, where you have four developers, basically, especially Jonathan Blow and Phil Fish, that are very much pointed out as being like creative mastermind of sorts. And then we have such similar characters also more and more, as I perceive it, in the mainstream industry. People like David Cage or Hideo Kojima.
Yeah, Hideo Kojima, obviously. Yeah.
Most recently with Death Stranding, would you say, that's just an associative question, would you say that Death Stranding, is it an indie game? Because I hear all these discussions like, this is kind of an indie game with a triple A budget. How would you describe that?
No, I would not say that Death Stranding is an indie game, but of course you can say that. Yeah, I have different ways of discussed three kinds of indie, and I would say that it kind of really qualifies in any way. But you can say that certainly, Hideo Kojima, I think is probably the best example, right, of someone in a way who has a kind of auteur status where people know who made the game. Like, so if people play, David Cage, perhaps. So even Shigeru Miyamoto, especially back in the day, people didn't know who he was, right? I don't think there was, if you're playing, early Nintendo games, nobody knew who had made the game. So it's true that there are some of these larger, especially interestingly, this is the very cinematic games, which get promoted a bit on this kind of director kind of character, like Hideo Kojima. So what I think, it's a bit perhaps that you say that some kind of promotional strategies also for AAA games do involve a kind of auteur-like figure for game production. But I just want to say perhaps that I think the auteur thing is actually kind of interesting, right? Because you can say that the problem for video games in order to be kind of accepted as something kind of interesting and cultural was a lot of the time just that many people saw them as being these kind of very technological productions, like that. Just a lot of people make this very technological thing, they program and all this kind of stuff. It just didn't fit into people's understanding of what a cultural work was. And I think then you could say in a very literal sense, then if an indie game is made by one or two people, then it just matches much better our templates for what a creative artist is, right? And you say indie game, the movie goes all the way with the kind of the struggling artist that finally becomes successful, and so all these kind of things. So you say one of the successes for independent games, especially in terms of media exposure, was just that they made video games fit very, very neatly into this idea of what a creative artist is supposed to kind of look like, right? But then you can actually think about it, go back to think about Hideo Kojima or think about it in film. Right? So film, in a way, you can argue that film had the same kind of problem, right? That there's just too many people making a film, and there was all this weird technology and optics and celluloid and all this kind of stuff. So film was not really seen as cultural work, right? And then the idea of the auteur theory was to say, well, actually, it may be there are all these hundreds of people making the film, but there's actually really one person who's a truly creative individual behind the film. And it's actually not so obvious if you go back and think about it. Why would it be the director? Why wouldn't it be the script writer? Why wouldn't it be the set designer? Why would it be some of the actors? It's not actually at all obvious that it should be the director. It's just more like a decision that's been a kind of cultural decision. All right, we think of the director as, in a way, the individual from which the movie flows. And once you have the director, which is the auteur of the film, it's much, much, much easier for journalists to write about, say, a film as a piece of art, right? Because you assume that there is an individual that has an idea, and then the movie kind of flows from that individual. And of course, when you go back to think about it, it's also kind of silly, right? If you can think about, imagine 2001, if all the set design looked terrible, it just doesn't make any sense, right? But it wasn't Stanley Kubrick who's doing all that set design necessarily, right? And so just saying that a lot of it is also just about trying to figure out how to fit games like movies into this kind of traditional idea of what an artist is supposed to be like or what a creative work is supposed to be like.
Yeah, that is actually, I just remembered something that I had not thought about in a long, long time. And that is the reason why I mentioned David Cage in that context, because I thought about films just now and the idea of the auteur. I thought about Tarantino, and I thought about how such an auteur figure might be inclined to also be included in the film, because the director obviously is basically transparent. It's an invisible figure apart from the credits or the opening credits. And I remember distinctly how the first time I ever realized this in video games was when I played the Indigo Prophecy by Quantic Dream. And in the beginning section of it, in the tutorial, basically, you have a motion captured scan of David Cage, who walks up to the camera and is like, "Hey, I'm David Cage and I made this game," basically.
So, yeah.
That was the first time ever that I realized that there's that there can be such a clear idea of like a creative mind, one creative mind behind a video game.
Yeah, yeah. And of course you'd say, it's a simplification, right? It's not just that the great director or great game designer just specifies everything on paper and then everybody else executes it. That's not how game development works at all. Right, but so it's clear that it's a simplification, but it just makes it easier to kind of grasp or kind of grok or think of games as kind of cultural works.
It makes it easier to emphasize this authenticity work that indie games are doing and that you're describing, and to basically convey this message of this is a personal story, whereas these mainstream productions are games that are made basically from a business perspective with the idea that we want to appeal to a mass audience, whereas this game here is one that basically comes from the heart, quite prosaically speaking.
I think that's always the what I also talk about, the issue with kind of authenticity, right? That you can also kind of deliberately employ things that signify authenticity to promote a product. So we're always looking for authenticity, and then we always worry that people are kind of trying to cheat us, or that the authenticity we think we find is actually manufactured and so on. So it's just part of it, right? It kind of goes around and
We cannot really distinguish between the authentic, the actually authentic, and the not actually authentic, so to say, like fake authenticity. And do you see that mainstream productions are adopting these resemblances of authenticity work?
I think not so much, and it is kind of interesting, right? Because it is also, when you discuss like independent forms, that's often the kind of worry that say, like, you have this idea that there's an authentic, I don't know, punk band or hip hop band, and then you worry that then there might be this kind of big, say, record labels kind of manufacturing an artificial kind of punk band or an artificial hip hop band, and people cannot actually tell them apart, and they cannot tell like the really authentic band. So that's a kind of, you know, so that's a general worry for whenever people do something independent or alternative, or like say, like when grunge came out, then this is like on an alternative label, and then you people quickly worried that like the big labels would take it over and so on. And I think it's a little different perhaps in indie games. It's not that you say EA doesn't do like a €100 million production that mimics independent visual style, right? That doesn't happen. But I think it's probably true. You might say it might be interesting to go back and look at the promotion from say bigger Sony productions, whether they might be borrowing a bit of that kind of idea of the personal or from kind of indie games. I think that's kind of interesting. But I think it's one thing that perhaps certainly happens in a slightly different way is that independent games often become a way for console manufacturers to kind of fill their online stores, right? And so it's the good example. Now Sony has just actually proved the whole point, right? Because when the PS4 came out, they were really into indie games. And they also like, they were sponsoring indie festivals and all this kind of stuff. And that kind of stopped like two, three years ago. And now with the PlayStation 5 coming out, Sony is suddenly really into independent games again. And it's a slightly different way it works, right? It's just saying that the especially the console manufacturers just use independent game developers whenever it's convenient to kind of fill their stores before all of the kind of big budget high profile games are there, right? So then you quickly get like a version of like Shovel Knight for the Nintendo Switch or whatever, like when that comes out, right? It's just so you say that economic, or the way it works, I think it's just slightly different than it is, say, especially in music, right?
Is it something that has an in your perspective a negative impact on the authenticity of indie games when they become tremendously successful, such as Undertale did, for example?
Well, so of course I'm not going to say so much what is or isn't authentic. I'm just saying, like, perhaps what are the things that we tend to think of as authentic or inauthentic, and it is actually. Yeah, I think the one thing I write about a lot is this idea of the authenticity as coming from the way something was produced. Interestingly, Elizabeth Currid Halkett has this idea of a conspicuous production, right? And I also discussed this a bit, this idea that if you go to a restaurant, or you want to know like where all of the ingredients for the food came from. So there's all this idea of like the kind of specific origin of the things as kind of being able to kind of construct authenticity. So what was the example we were discussing? I missed this, sorry.
Undertale was the example that started out as a super small game, or it is a super small game, basically, or it fulfills the criteria, many criteria that people consider to be important when discussing indie games. At the same time, though, it is very successful, and it's also been at such things like on E3 stage, you have like a trailer, hey, here's the console version for Undertale, right?
Yeah, so I think it's a really interesting point, right? So you say that what the actual design of Undertale is does not change, right? Or how Undertale was produced does not change by becoming popular. But I just think perhaps in general it is a kind of thing like that. There's always this dream of being the person that discovers the kind of unpolished gem or the thing that nobody else is aware of, and I think it's just perhaps just a general. You can say a kind of cultural mechanism where things feel more rare when they're scarce, where there are few of them. And then if something becomes really popular, then it becomes less interesting to be into it, right? Because everybody else is into it as well. And so you can no longer think of yourself as being unique because you're playing Undertale, right? Because Undertale is now a massive success. So you say that way the status of the game clearly changes when it becomes become really popular, right? And you can no longer feel that you are special, that you are some kind of insider who only knows this really special thing, right? So it's interesting, right? That something popular might feel less authentic than the very same thing, just if it's kind of really like unknown.
Yeah, that's also the touches upon the debate upon what you call the bohemian entrepreneur, mm-hmm. where it's like basically for those people listening who cannot imagine what exactly that might be. As far as if I understand correctly, it basically means the idea of a person who strives with their talent and their creativity to. Go from this kind of indie space into economic success, into the mainstream, basically.
Yeah, but also I think, so what's also discussed is that I think this is one of the things that's probably changed, right, that at least when we talk about it in kind of general terms, it seems that at least perhaps sometimes during the later part of the 20th century, that a lot of people felt that kind of making money and being creative was... kind of at odds, or they were in conflict. And the idea of the bohemian entrepreneur is also this idea that there's this ideal figure, right? That you make your own kind of independent game development company, and it's either you and some very good friends, and then hopefully it also becomes somewhat financially successful. But that there's this feeling that if you can pull that off, right? It could also be food, right? You make your own like little store or even kind of a food truck with your grandmother's cupcake recipes or something like that. That can be some kind of merger between being kind of financially successful and being creative, right? And then the idea in a way is a bit that if you have your own indie company, you're doing these really interesting games, but then you can also have a bohemian lifestyle, right? You can sit up late working, you can sleep in late, you can sit in a coffee shop, like hanging out with all your friends. So I definitely also see this in students, that a lot of students really want to be like indies. A lot of students don't want to work in a AAA company. They want to have this kind of interesting and creative lifestyle. And so that's the idea of the bohemian entrepreneur, right? That somebody who both has this interesting bohemian life, but also at the same time is so much kind of financially successful. And I think that's probably a fairly new kind of model, but that just a lot of people are really into these days.
And as this model emerges, it seems as if there's already, that it already branches out, and people also deliberately attempt to distinguish itself from them, because there are way more radical, I don't know whether radical is the right word here, but more radical ideas of indie games or indie game production. And as one thing that we haven't touched upon so far, although you mentioned briefly, and I wanted to pick up on that, is the cultural independence and the basically the means of production, but also the idea of the criticism around gender and so on, the idea that we have spoken about a lot about in this interview as well, about men who are like in this auteur position. We just mentioned like a couple of men. We mentioned Jonathan Blow, we mentioned Phil Fish, Hideo Kojima, David Cage. And this is also an important way to distinguish themselves, right? The form of cultural independence.
So what I say is around 2012, just at the moment where Indie Game the movie comes out, a lot of people, I think, become dissatisfied with both the kind of games that are being made, like often, like traditionally, like the old platform, the platform with a twist, right? But also with that way of thinking independence, right? And so there was a lot of shift towards something more political, and so that can both mean in terms of the kind of actual game itself, like some of more industrious works, like, but it also took people more in terms of kind of diversity, thinking about kind of games which represent different viewpoints, and so I discussed dysphoria a lot. Another example might be like Perfect Woman, which is about unrealistic kind of. Gender ideals and so on, and so definitely a shift towards games which are not just supposed to be, say, like made on a small team, not just supposed to be made on a small team with a different visual style, but actually also games that actually say something different, have a political meaning, or do something different kind of culturally. Like, so games that are more than just kind of fun, right? And I think then it's kind of interesting to see that. I think that also kind of perhaps changes a bit how indie is conceived, right? As you say, like the criticism of indie game, the movie, of course, is that it's not a very diverse set of character, right? It's all, so in this case, all white North American men, obviously. And then that you kind of do this, kind of see a kind of shift in the way people talk about indie games, and there's a shift towards the idea of the community. So people are constantly talking a lot about the idea of that there is an indie game community, and when people talk about the games they made, it's not necessarily so much about them being the one kind of creative genius that just creates a game on their own, but people emphasize much more like the role of the community, that's a game that comes out of a community, right? So you switch a bit away from this kind of the heroic single artist, and much more to the idea of a community that needs to be kind of supported, or and which is supportive of the individual developer or the development group. And so diversity is also part of that, trying to think about like how can you have more people into development, also with different identities and so on.
Yeah, especially the identity aspect is probably really important, because those communities often come together around a construction of identity when, for example, saying we're making queer games, right? And I feel like this kind of push towards diversity and inclusivity, I feel like there might be some difference that this also makes for the mainstream, when you can sort of observe how the indie game, I don't know what to call it, community, scene, movement, whatever you want to call it, is sort of an avant-garde, and then mainstream developer studios cling on to that and produce such things, for example, with like we think of, you mentioned Naughty Dog, the Last of Us, for example, where you have not necessarily heterosexual characters only, right?
Yeah.
And this is obviously, I'm not saying that mainstream games are becoming super diverse because of indie games. That is obviously not the case, and it's not like a linear development. But do you feel that indie games have such an impact in the wider sense of gaming culture?
It's a really interesting question, right? And can be a little hard to quantify. So, So I think that's definitely that you see some of these ideas that you can do games about kind of different themes or have a broader range of characters, have different kinds of sexuality. Definitely those have become out there, and I think also perhaps it's become clear that it doesn't need like a giant kind of budget to do all these kind of things very interesting. And I think perhaps it's true when we talk about something like The Last of Us, that this probably kind of seeps into, say, like a company like Naughty Dog. And I think that's kind of interesting. There's something more perhaps in the indie space, and one of the points that's discussed in the book is this argument that a lot of the really interesting early work about representation was done in what you call like the queer game scene, but often in this tool called Twine, this very text-based games. But then they then became more mainstream in these kind of mid-range indie games like Gone Home, so that in a way there was a kind of avant-garde, if you will, that kind of pioneered some of these kind of works with games about identity, but then they actually became commercial successes in these kind of mid-range indie games instead, right? Which I think that might be part of the dynamic as well. But I think also perhaps that, again, I think it perhaps just works a little different, right? That some of this is just also that AAA games just really need to promote themselves in one particular way on having a high budget, right? The value of a AAA game is also that it is expensive to make in a sense, right? And then all of these experimental or interesting things just kind of seem to work in a slightly different way, and perhaps I don't see them breaking that much into the kind of AAA full budget mainstream, but it's more perhaps in the kind of 20 euro mainstream, digital download mainstream. I think I see more of those ideas going there.
Yeah, surely. And have you heard of this term of the AAA indie game?
Yeah, triple I.
Triple A. I think the first time I heard this term was surrounding the discussion on Hellblade, Senua's Sacrifice.
Yeah, yeah, exactly.
Team Ninja, right? Where people were claiming this is a AAA indie game.
Yeah, yeah. Yeah, I mean, so of course, it's like there's no hard line between, say, like kind of big budget games and like indie games. And so, of course, it's like you can imagine any kind of combination of budgets and kind of positionings. And it is the kind of, even said it's interesting, a game like that, which tries to be like a high-end 3D, but still try to be indie in some sense of the word, like sort of being like made on a smaller budget. And so then there'll probably be people who say that's not really indie, right? But I think that's just how it is. But I also think it's just interesting, again, like also with the diversity question, to remember that there is a thing called mobile games, which is I don't remember the exact figures, but certainly is on par with like console games, right, in terms of revenue. And mobile games skew more towards women, where say console games skew more towards men. And so one of the things that I think I quote Celia Pierce in the book for this, that what was from her perspective was weird when like the indie game summit started at the Game Developers Conference was that this was a much less diverse kind of group of people than say like the casual games or the learning games kind of communities. So there was a weird moment where in a way indie games at first actually were less diverse than the rest of the industry.
Yeah, sorry.
Yeah, you're gone.
No, I was just about to say there's an interesting frowning upon mobile games for a long time, and especially considering the business models of mobile games. I recall that you've also pointed out in the book that thus far, no game that operates with microtransactions has ever won an indie game award of some sort.
Yeah, yeah, yeah. So yeah, definitely. So you'd say that there's an indie games react to two different things. Yeah, mobile games and to kind of big budget games. And then I say, I think it's the only kind of person, at least one of the few people I can think about who kind of tries to work both in mobile games with microtransactions and in indie games is Zach Gage, who does these kind of remakes of, say, like chess or solitaire or things like that, games which are both in a way kind of interesting in some kind of quirky way and which he considers part of his art practice, actually, but are also in a way commercial games with microtransactions. But in general, it just seems that microtransactions is seen as the enemy to a large part, right? And which is super interesting. And to me, it would just be interesting to think about, like, how could you then actually make a microtransaction-based game which would also be accepted or be kind of qualified or be understood as an indie game in some way? I think that's an interesting... I leave that question to the listeners, how to do that.
Yeah, I mean, it is... always, we have to bring this to a closure in a moment, but just one thought that occurred to me is that indie games branch out so much and develop in so many different directions. As you just mentioned, Zach Gage, who designs games that are so instantly accessible, which is quite a strong difference or departure from this paradigm of indie games being super ominous and you have to, like, basically work your way into them. Like Fez, for example, is a game where you are confronted with signs and so on, where you, Jonathan Blow's The Witness, where you basically learn a new language of some sort, right? And it seems that indie games are growing so diverse.
Yeah, yeah.
Also in the aesthetic and the style.
Yeah, and so that's also the way why I end this history in 2018, right? And not only because I had to finish the book, but also that also, as I said, like, the idea of independence has also just changed a lot over time, right? And so you can see with that also you get lots of different games, and you also get people who do games we might call indie, but who don't actually like the term indie, and so on. So, but then I think. You say that's just culture for you. That's how culture works, right? That you can't actually own a term, and people will kind of keep arguing about it. But in a way, that's actually also good, right? So I write about this idea that it would be sad to feel that you were at a moment where video games had finally kind of matured, or that video games were in a way finished. I think it's much nicer to just keep being in a situation where you're always unsure what video games are and what independent games are.
Yeah, you always need to renegotiate, and that is part of the process. I think you have this wonderful sentence. Unfortunately, I have written it down somewhere, but I don't have it here. But it's you phrased it very, very beautifully, that the journey is better than the destination.
Yeah, yeah. It would be very sad to feel that you arrived at this moment where you knew what independent games were, what's an authentic game, which genres
exactly.
You want, which genres you don't want. And that would be kind of sad.
Yeah. I'm, on the other hand, very happy that we didn't talk about festivals that much, which is why I'm just bringing this up at the very end, just as a brief remark, that the Amaze Festival, the Indie Game Festival in Berlin here in Germany, has just managed to get finance, to get crowdfunding via Kickstarter. They've accomplished to reach, like, I think, like 53,000 euros, which makes me very happy to see. So Amaze is not dead. It's going to continue. You. Apart from that, I just want to say, Jesper, thank you so very much for coming over and for the interview.
Yeah, thank you, Stefan.
Das war Jesper Juhl, Associate Professor in the School of Design at the Royal Danish Academy of Fine Arts und Autor von Handmade Pixels, Independent Video Games and the Quest for Authenticity. Wenn ihr euch einlesen möchtet, ja, dann könnt ihr das liebend gerne tun. Das Buch ist bei MIT Press erschienen und so ziemlich überall erwerbbar, sowohl als Hardcover als auch als E-Book für ungefähr 30 Euro. Auf jesperjuhl.net findet ihr natürlich mehr Informationen, und wenn ihr Jesper folgen möchtet, dann könnt ihr das auf Twitter tun, @jesperjuhl. Liebe Leute da draußen, entschuldigt nochmal bitte die Audioqualität. Es ist, glaube ich, in diesem Fall jetzt gar nicht allzu drastisch gewesen, weil ja nur meine eigenen gestellten Fragen davon betroffen waren, aber ich hoffe dennoch, es war eine angenehme, halbwegs angenehme Hörerfahrung. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und vermeiden möchtet, dass ich mein internes Laptop-Mic verwende, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort auf den Unterstütze uns Button klickt. Pixeldiskurs ist kostenfrei, Pixeldiskurs bleibt kostenfrei, aber natürlich haben wir sozusagen auch die Kosten des Projektes zu tragen. Wenn ihr uns das erleichtern möchtet, dann könnt ihr auf diesem Wege unsere Steady-Kampagne erreichen. Außerdem könnt ihr uns gerne auf Apple Podcasts und auf Spotify abonnieren, bewerten, rezensieren, uns in den sozialen Medien teilen, Facebook, Twitter und Instagram und was es nicht alles noch gibt. Und wenn ihr gar nicht so daran interessiert seid, das unbedingt öffentlich zu tun, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt noch eine schöne Woche und bis dann.